Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Und ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute der Wildtierbeauftragte von Berlin, Dirk Ehlert. Willkommen.
Schönen guten Morgen, Frau Timm.
Ja, wir gehen ein wenig auf Safari mit Ihnen in dieser Stunde, auf Safari durchs wilde Berlin. Aber Herr Ehlert, eine Millionenstadt, braucht die wirklich einen Wildtierreferenten? Haben Sie genug zu tun?
Also wenn es nach den Tieren geht, ich glaube, die Tiere könnten auch ohne mich gut leben. Aber die 3,6, 3,7 Millionen Menschen, die haben oft Schwierigkeiten, mit den Wildtieren umzugehen. Die wissen eben nicht genau, was ist denn plötzlich diese große Waldameise bei mir auf dem Balkon? Was macht dann das Wildschwein im Vorgarten oder der Fuchs in der Tiefgarage? Die haben Fragen und da gibt es reichlich zu tun, jeden Tag.
Das heißt, Sie leisten Beziehungsarbeit?
Eigentlich ja. Ich vermittle zwischen den Wildtieren und den Menschen, die eigentlich den Tieren gegenüber gar nicht abgeneigt sind. Aber sie wissen nicht genau, mit ihnen umzugehen. Die haben oft Angst vor Tieren. Die wissen nicht, was plötzlich so ein Steinmarder irgendwo unterm Dach macht und was die lieben neuen Mitbewohner, die Waschbären, machen. Deswegen gibt es mich und es gibt auch sehr viel zu tun, jeden Tag.
So ein ordentlicher Wildhüter, der hat ja so seine tägliche Runde. Haben Sie die auch?
Die habe ich morgens ins Büro zu gehen, da viele Stunden zu arbeiten, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, auch natürlich die aufgeregten Menschen zu beruhigen und abends mir natürlich dann die Flächen anzuschauen. Denn das eine ist die Theorie, das andere ist ganz wichtig, draußen sein, sich draußen ein Bild machen und den Menschen helfen.
Dirk Ehlert weiß, wo sich mitten in der Großstadt Fuchs und Hase Gute Nacht sagen und wird gerufen, wenn Marder oder Waschbären auf dem Dachboden randalieren. Er kennt und liebt das wilde Berlin. Er ist Wildtierbeauftragter der Stadt. Herr Ehlert, auf Safari, da halten die Leute Ausschau nach Elefanten und nach Löwen. Welches sind denn so Ihre wildesten Kunden, frage ich mal?
Ja, im Prinzip kann man für Berlin die Big Fives auch nennen, in Kaninchen, Waschbär, Steinmarder, Fuchs und Wildschwein. Das sind so die Arten, mit denen wir in der Stadt am meisten zu tun haben. Mhm. Nun ist Berlin ja auch nicht irgendeine Stadt, es ist ja eine riesige Stadt. Also fast 900 Quadratkilometer groß, unglaublich viel Grün, also über 40% unserer Landesfläche ist grün. Und da ist es klar, dass natürlich in dieser großen Fläche auch viele Tiere und Pflanzen leben. Bei den Tieren sind es so geschätzt etwa 20.000 Tier- und Pflanzenarten, beziehungsweise eben 8000 Tierarten.
Da haben Sie aber jede Ameisenart mitgezählt dann.
Nee, eben noch nicht. Da fehlen auch 6.000, 7.000. Da fehlen uns nämlich Experten, die diese Arten bestimmen. Bei den Vogelarten und bei den Säugetieren ist es leichter. Da findet man eher Mitgesonnene, die dann auch interessiert sind, die sich damit beschäftigen. Bei den Insektenforschenden gibt es leider wenig Unterstützung, beziehungsweise wenig Leute, die das auch wissen.
40% Grün und Wasser, das ist sehr viel für eine Großstadt. Aber ist das deshalb schon Wildnis? Also dann würden wir hier fast aus der Wildnis senden. Gegenüber ist ein kleiner Park, der ist auch grün.
Ja, wenn man sich Deutschland anschaut, ist es ja doch überwiegend auch bewaldet. Überall in großen Städten, ob München, Stuttgart, Frankfurt, gibt es ausreichend Grün oder in der Peripherie eben Grünflächen. Und die sind eben nicht so leblos, wie wir mal dachten. Wir gingen jahrelang davon aus, dass die Stadt kein wirklicher Lebensraum für Tiere ist. Das hat sich längst geändert. Und gerade bei den größeren Arten, wie die jagbaren Wildschweine und Füchse, sehen wir, dass nicht nur zufällig, sondern gezielt die Tiere anscheinend in die Stadt wandern, um einmal der Jagd zu entfliehen und zum anderen tatsächlich im Stadtgebiet auch neuen Nahrungsgrundlagen nachzugeben, wie beim Fuchs.
Schauen wir uns das mal an. Also Sie haben Ihre Big Five, wie Sie sagt, eben so schön der Größe nach geordnet. Nicht gleich zum Wildschwein, sondern bleiben wir erstmal beim Fuchs. Das ist ja ganz erstaunlich, wie weit der in dicht besiedeltes Gebiet vordringt. Ich hörte, die Bundeskanzlerin hat einen in ihrem Garten nahe der U-Bahn und würde erstmal denken, der hat sich verlaufen. Der wollte eigentlich anderswohin, aber offensichtlich ist er anderer Meinung. Was zieht ihn mitten in die Stadt?
Der ist ganz anderer Meinung. Der ist ein echter Stadtbewohner geworden. Inzwischen haben wir in der Stadt etwa 5-mal mehr Füchse als auf gleicher Fläche im Wald. Es liegt daran, dass der Fuchs im Stadtgebiet häufig viel besser Nahrung findet als im Wald. Er ist auch vom Jäger im Wald zum echten Sammler in der Stadt geworden. Der geht von Container zu Container und sucht sich da seine Nahrung raus. Also im Prinzip von Supermarkt zu Supermarkt und holt sich da die Nahrung aus den Müllkörben raus. Der frisst alles, was er kriegen kann und kriegt auch eine Menge Ratten und Mäuse in der Stadt. Und, ganz wichtig, es fehlt der Jäger in der Stadt. Und das ist ein entscheidender Punkt, für Füchse in der Stadt zu leben.
Der Fuchs containert.
Der Fuchs containert und der lebt eben auch zentral überall. Ich kenne kaum noch eine Stadt in Deutschland, wo es nicht auch Füchse gibt. Selbst in Stockholm habe ich mal welche gesehen. Also sie gibt es überall in Europa.
Aber wenn es sie dann überall mitten in der Stadt gibt, degeneriert so ein Fuchs nicht auch? Käme so ein containernder Fuchs in einem, ich sag mal in Anführungsstrichen, richtigen Wald überhaupt noch klar?
Das ist mal interessant, wie wir den richtigen Wald bezeichnen. Wir natürlich sehen den Fuchs irgendwo tief im Wald versteckt.
Na, ohne Container.
Und ohne Container. Aber für den Fuchs ist der Container genauso gut wie im Wald zu leben, im Böschungsbereich. Denn unter einem Container, da kommt kein Mensch hin, da kommt kein Hund hin. Wenn er aus dem Container, unter dem Baucontainer, wo er seine Jungen großzieht, rauskommt, dann hat er Futter überall, wie zum Beispiel am Alexanderplatz. Da wohnt auch einer in einem großen Baugebiet, wo es ein neues Einkaufszentrum demnächst geben wird. Da gibt es Baucontainer, da lebt er drunter und ist für ihn ideal. Eigentlich das Gleiche wie im Wald, nur eben mit vielen Menschen.
Trotzdem ist das ja erstaunlich, denn wir wollen jetzt nicht mit Berliner Interna nerven, aber der Alexanderplatz ist mitten zwischen Steinen und Hauptverkehrsstraßen. Im Bundeskanzleramt hat er noch den Tiergarten in der Nähe. Also bis das Viech da hinkommt, muss es einige Straßen überquert haben. Also irgendwie ist es doch erstaunlich trotzdem.
Ja, tatsächlich ist die Straße, der Straßenverkehr die größte Gefahr für den echten Stadtfuchs. Denn da kommen jedes Jahr auch hunderte von Tieren ums Leben. Haben sie aber den ersten Winter ihres Lebens in der Stadt überstanden, wissen sie also, wo links und wo rechts ist, wie schnell die Autos sind und wo man am sichersten über die Kreuzung geht, dann haben sie gute Chancen, ein biblisches Alter in der Stadt zu erreichen von 6 bis 7 Jahren. So wir haben was nachweisen können, es ist deutlich älter als ihre Kumpels im Wald.
Die Ernährungslage ist einfach gesichert. Gehen wir mal kurz in die Luft, Herr Ehlert. Berlin soll die Hauptstadt der Nachtigallen sein. Also die singen, wo man sie kaum hört.
Also Nachtigallen sind schon ganz besondere Vögel. Ich glaube, in ganz Deutschland wird ja auch überall besungen und in den entsprechenden literarischen, geschichtlichen Aufzählungen ist sie überall zu hören. Es war die Nachtigall, nicht die Lerche. Die kam ja auch jüngst in Florenz damals vor, ist beschrieben worden. Also sie ist bekannt überall und sie bevorzugt nicht alle Lebensräume in Deutschland. Zum Beispiel Ostfriesland, ganz also im Westen unserer Blick, das mag sie gar nicht. Sie mag keine Höhenlagen ab 800 Meter. Sie mag keine zu nassen Gebiete. Sie mag keine gebirgigen Flächen, sie mag einige Ecken vom Rheinland nicht, aber tatsächlich, Berlin mag sie, bevorzugt sie und allein in diesem Jahr, 2019, hatten wir um die 1600 Reviere in der Stadt und Nachtigallen sind fantastische Vögel mit unglaublich vielen Strophen, sehr beliebt, singen übrigens nicht nur nachts, aber jetzt im September sind sie leider nicht mehr da, denn sie ziehen nach Afrika und haben fast alle schon Europa verlassen.
Sie hatten auch eine Weile Berlin verlassen, sie waren in Gibraltar, um so ziehende Vögel zu beobachten.
Ganz genau, um den Vögeln auf Wiedersehen zu sagen, denn die meisten Vögel in Deutschland ziehen, wenn sie Deutschland denn in den Wintermonaten verlassen und nach Afrika fliegen, über Gibraltar, ist eine Meerenge, ist ein Nadelöhr, da müssen die Vögel rüber und da kann man wunderbar so eine Art Volkszählung machen. Dann steht man den ganzen Tag irgendwo auf dem Hügel und zählt die Vögel, die über ihn hinwegziehen. Auch Nachtigallen könnte man da sehen, aber die meisten, die man da sieht, sind größere Arten wie Weißstörche, Schwarzstörche, auch Arten, die bei uns zu Hause sind. Dann wird Inventur gemacht, wird geschaut, hey, wie sieht es denn aus in Europa, wie sind denn die Bestände, wachsen oder schränken sie sich eher ein? Ein ganz spannender Ort, um mal durchzuatmen, Tiere zu beobachten und dann wieder mit neuer Kraft nach Hause zu kommen.
Und das ist dann Ihr Urlaub?
Ja, ist doch ein toller Urlaub, oder? Sich in der Freizeit zu beschäftigen, wo die Kraft herkommt, wo die Natur herkommt, sich auch fortzubilden und zu sehen, tatsächlich, wie schön es ist, ein Teil der Natur zu sein.
Ich staune ja immer wieder bei den Zugvögeln, dass sie irgend so einen inneren Kompass erlernen, entwickeln, in sich tragen, dass sie eben nicht nur in einen Ort zurückfinden, sondern auch noch auf ihren privaten Baum.
Ganz genau.
Also, oder ihr privates Dach bei den Störchen. Das ist, glaube ich, noch nicht ins Letzte entschlüsselt. Das bleibt ja irgendwie ein Wunder. Ein Storch fliegt nach Afrika und kommt zurück und findet sein Dach vom letzten Jahr. Ganz zielsicher.
Wir brauchen ein Navi dazu, dafür, um überhaupt wiederzufinden, wo wir vorher waren oder um das Ziel zu finden. Vögel orientieren sich da völlig anders. Magnetfelder, Sonnenstrahlen bzw. die Sonnenstellung und die Sterne. Das sind alles Dinge, wonach sie sich orientieren, haben ein kartografisches Gedächtnis und finden tatsächlich, genau wie Sie sagen, Frau Thiem, den Platz auch wieder, den sie im letzten Jahr hatten und sogar im Winterquartier. Also da, wo die Störche jetzt hinziehen, da, wo viele Singvögel hinziehen, sind häufig dieselben Standorte, die sie im letzten Winter hatten. Und das ist doch faszinierend.
Und Herr Ehlert, wir haben eben während der Musik drüber gesprochen. Ich habe gestaunt. Ich dachte, Moment, erzählt so schön, so spannende Sachen, guckt mich gar nicht an. Was ist los? Ist hier was verkehrt? Sie haben was erlebt, das wusste ich gar nicht.
Ich wollte dazu sagen, Frau Tim, wenn ich hier neben Ihnen sitze oder gegenüber, sitze ich hier wunderschön am Fenster und gucke halt raus in Berlin auf ein großes Gebäude. Und die Fenster sind auch leicht auf und da konnte ich die Nebelkrähen hören. Es sind grau-schwarze Vögel, die krähten ganz laut, die warnten. Und das sind immer Warnzeichen vor Habichten. Und während wir beide schnackten, kam plötzlich ein Habicht vorbeigeflogen. Also für mich in dreifacher Hinsicht schön. Einmal zu sehen, dass es Habichte hier gibt. Zum Zweiten zu erkennen, dass Nebelkrähen sozusagen auch Indikatoren sind, die zeigen einem das. Und währenddessen mit ihnen zu reden, das sind drei wunderschöne Dinge.
Das haben Sie gehört. Ich hatte Kopfhörer auf, bin entschuldigt. Aber die haben dann wirklich so einen aufgeregten Klang, dass sie wussten, gleich muss der Habicht irgendwie vorbeikommen.
Genau, oder? Die geben richtig Töne, Warntöne an. Die unterscheiden sogar, ob Luft- oder Bodenalarm. Und die zeigen auch an, wie weit oder wie nah so ein Vogel weg ist. Und wenn man sich ein Leben lang mit Vögeln beschäftigt, dann kann man das deuten. Und dann hatte ich aber auch ein bisschen Glück, weil er genau vor diesem Fenster hier vorbeiflog im Studio. Und ich kann auch rausgucken und die Fenster sind auf. Es ist herrlich. Dankeschön.
Kampf vor dem Funkhausfenster, liebe Hörer. Das war nicht gestellt, das war echt. Dirk Ehlert, Sie sind in Berlin geboren, in Berlin auch aufgewachsen, nicht mitten in der Stadt, sondern eher so am Stadtrand. Waren Sie so der kleine Junge, der die Kaulquappen angeschleppt hat?
Ja. Ja, oh. Sehr zum Leidwesen meiner Mutter. Also ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich mich jemals nicht für Tiere interessiert hätte. Mit 5 oder 6 fing das an. Mein erstes Buch war auch so ein Vogelbuch und ein Buch über Säugetiere. Ich fand das schon mal spannend, wollte dann auch ziemlich schnell die Welt verbessern und alle Vögel, die krank waren, großziehen. Was natürlich in so einem sozialen Wohnungsbau schwierig ist, zumal wir dann auch sehr eng wohnten und ich dann das Zimmer mit meiner 3 Jahre alten, älteren Schwester teilen musste. Das gab oft Probleme, aber insgesamt hat das sehr viel Spaß gemacht und meine Mutter hatte sehr viel Geduld mit mir tatsächlich.
Fernglas statt Fußball?
Ja.
So als Geschenk?
Fernglas statt Fußball, rausgehen, beobachten und natürlich auch immer alles aufgreifen, was ich draußen so beobachtete und sah.
Von wem haben Sie Vogelstimmen erkennen gelernt?
Ja, von einem väterlichen Freund, einer Freundin meiner Schwester. Also war jemand aus der Nachbarschaft sozusagen, der mich da mitnahm und der mich da sehr früh ranführte und auch die Vogelarten zeigte. Und ich war natürlich immer ganz stolz, als 7-jähriger Bub dann irgendwas zu erzählen oder irgendwas gesehen zu haben, denn auch möglichst noch eine Beschreibung dazu zu machen, aufzumalen und das dann auch zu zeichnen. Das ist schon eine ganz großartige Geschichte, aber ich wurde tatsächlich auch rangeführt an die Natur, was sich heute dann auch bemerkbar macht.
Wie viele Vogelstimmen haben Sie denn im Ohr? So wie groß ist Ihr Repertoire?
Das weiß ich gar nicht so genau, aber ich glaube schon, dass sich die meisten Vogelarten, die bei uns hier in Mitteleuropa leben, auch vom Ruf und vom Gesang, sofern es Singvögel sind, erkennen kann. Aber vieles wirklich sind, weiß ich gar nicht. Ich habe die nie durchgezählt.
Naturbegeistert von klein auf an, aber dann kommt die Teenagerzeit. Man geht in die Disco, Jungs und Mädchen entdecken einander. Und dann stelle ich mir vor, kommt Dirk Ehlert und sagt, ich erzähle jetzt mal was ganz Spannendes über Käfer. Kam das an?
Kam nicht so gut an, aber ich hatte apropos Käfer einen ganz tollen Freund damals, der auch sich für Käfer interessiert hat, der hat sogar nachher weltweit einige Käferarten entdecken können, neu entdecken können. Und ich hatte vielleicht den großen Vorteil, dass ich nicht weit weg von einem kleinen Naturschutzgebiet wohnte und da auch hinlaufen und fahren konnte und als Kind auch gerne geangelt habe, viel draußen war. Und dann auch sehr früh anfing, schon mit 15 in die Lehre zu gehen. Ich wurde Landschaftsgärtner erstmal, wollte also was Grünes lernen. Die Praxis zeigte dann, dass ich eher mit Steinen zu tun hatte als Landschaftsgärtner, als mit Pflanzen, geschweige denn mit Tieren. Aber es hatte sich dann nachher im Leben weiter so entwickeln können. Ich durfte dann studieren, Landschaftsplanung, war auch einige Jahre selbstständig und bin ja wirklich wie die Jungfrau zum Kind in die Verwaltung gekommen.
Wie kommt die Jungfrau zum Kind und wird dann Wildtier? Beauftragter. Denn Landschaftsplanung hat nur bedingt mit Natur zu tun.
Ja, das frage ich mich manchmal auch, wie ich dazu kam. Also ich bin in die Verwaltung gekommen, tatsächlich, um damals das Landschaftsprogramm mit zu begleiten, Biotop- und Artenschutz. Es gibt große Programmpläne für jedes Bundesland, wonach Biotopverbundsysteme geschaffen werden, ob nun in Bayern, in Saarland, Baden-Württemberg oder eben hier auch in Berlin. Planerische Aspekte also. Und in dem Zusammenhang gab es auch einen Kollegen, und das war damals ein Jagdreferent, der ging dann woanders hin, der wurde ich also gefragt, ob ich diesen Job machen möchte. Und da ich wenig von Jagd hielt, habe ich natürlich abgelehnt. Aber ich darf es ja hier verraten, da ich Beamter bin, wird man sagen, nicht einfach so gefragt, sondern wird irgendwann einfach dazu berufen, das zu tun. Und dann habe ich tatsächlich aus der Not eine Tugend gemacht und als Jagdreferent, der selber überhaupt keinen Jagdschein hatte, dann ein Wildtiermanagement für Berlin weiter aufgebaut mit Ehrenamtlichen, die dann mir halfen, in der Stadt zu helfen, nämlich den Menschen zu helfen, die mit Wildtieren Probleme hatten.
Die Vögel zu zählen, die Wildschweine zu zählen und zu beruhigen. Manchmal auch. Wann müssen Sie beruhigen?
Ich muss vor allem die Menschen beruhigen, wenn die Wildschweine im Vorgarten stehen. Wenn der Fuchs plötzlich im Hausflur steht oder wie vorgestern in einer Gruppe statt ein Fuchs plötzlich im Fahrstuhl sitzt, dann gibt es Probleme, dann wissen alle nicht so richtig, damit umzugehen.
Aber dann rufen die Menschen doch nach dem Jagdreferenten, wenn das Wildschwein den Garten umgräbt.
Ja,
oder?
Die rufen in erster Linie dann erstmal das Ordnungsamt, die Polizei den Förster und der sagt, wir können nichts machen. Und wir empfehlen natürlich dann auch immer einen Zaun zu bauen. Wenn man denn am Waldrand wohnt, darf man sich nicht wundern, dass die Tiere irgendwann vor der Tür stehen. Und ich komme natürlich auch manchmal hin und berate dann die Menschen, um ihnen zu sagen, was sie richtig machen müssen, damit die Wildtiere draußen bleiben und nicht aufs Grundstück kommen.
Aber es gibt ja schon unliebsame Begegnungen. Wildschwein trifft Jogger. Ist mir mal passiert, sogar Bache mit kleinen Frischlingen, so 50 Meter. Sie guckte nicht sehr freundlich. Ich habe vor Schreck laut eine Arie geschmettert, muss schlimm genug gewesen sein. Sie war dann weg. Aber das kann ja auch anders ausgehen.
Das kann auch anders ausgehen. Wir haben in Berlin glücklicherweise die letzten 20 Jahre keinen einzigen Fall gehabt, wo es einen Beißunfall gab von Tieren, die unverletzt waren und nicht in die Enge gedrängt wurden und auf Menschen dann zurannten. Fast immer steht dann, wenn so ein Zwischenfall kommt, in Verbindung mit schon bereits verletzten Tieren. Und da ist natürlich klar, dass so ein großes Wildschwein mit über 100 Kilogramm auch gefährlich werden kann. Es ist kein Schoßhund und kein Haustier, es ist eben ein Wildtier, was durchaus auch Schaden zufügen kann. In der Regel aber sind die Tiere harmlos und nicht gefährlich. Ich habe in diesen über 20 Jahren nicht ein einziges Mal erlebt, dass ich vom gesunden Wildschwein angegriffen wurde.
War die Taktik mit AIDA gut? Mit der einfach loszuschmettern, loszusingen?
Ich war nicht dabei und konnte auch nicht hören, wie sie gesungen haben.
Das war ganz furchtbar.
Aber es ist auf alle Fälle richtig, den Tieren zu zeigen, dass man da ist und sich mit den Tieren zu unterhalten. Das klingt erstmal komisch, aber tatsächlich ist es so, dass die Wildtiere im städtischen Raum permanent gewohnt sind, dass Menschen in ihrer Umgebung sind. Und dann sollte man sich nicht an so einem Tier vorbeischleichen, sondern dem Tier mitteilen, ey, ich bin hier, ich Mensch bin hier. Und das kann man am besten durch Reden, durch Quatschen. Denn Tiere kennen uns Menschen, die kennen nur keine Menschen, die ruhig und still sind.
Wenn Wildschweine den Garten umgraben, eine Fuchsfamilie den Kinderspielplatz entert oder der Waschbär im Keller randaliert, dann kommt Dirk Ehlert. Und Herr Ehlert, Sie haben uns eben erzählt, naja, Wildschwein im Garten, sie kommen dann und beruhigen die Leute. Ich wäre da nicht so beruhigt und außerdem wäre ich sauer. Also damit sind die Wildschweine ja noch nicht weg. Was machen sie denn dann?
Ganz genau. Die Wildschweine sind deswegen noch lange nicht weg. Aber die meisten, die betroffen sind, sind erstmal irritiert, weil sie gar nicht glaubten, dass bei ihnen Wildschweine aufs Grundstück kommen könnten. Und viele meinen auch, naja, die kommen durch den Haupteingang durch. Man muss eben genau mal schauen auf so einem Grundstück, wo tatsächlich die Tiere ein- und auslaufen. Und es ist tatsächlich so, dass nun mal Wildtiere auch in der Stadt leben. Meistens kommen die Wildschweine in der Peripherie von Wäldern vor oder von großen Parkanlagen. Das ist sowohl in Berlin als auch in anderen großen Städten der Fall. Aber man muss eben auch sagen, auf der anderen Seite muss eben jeder Grundstückseigentümer dafür sorgen, dass eben auch keine Gefahr von außen auf sein Grundstück wirken kann. Und da muss man mit den Leuten auch klar reden und deutlich machen, dass wir eben deswegen nicht anfangen, die Wildtiere einzufangen und in den Wald zu bringen. Würde nichts bringen, die kämen nämlich wieder zurück, weil es eben Stadtwildtiere sind.
Also wegbringen nützt nichts. Die kommen wieder. Also hohen Zaun bauen und
bringt
Garten
alles,
neu anlegen.
Nichts. Als wenn ich mit Ihnen dann im Anschluss der Sendung nach München fahren würde, Sie da aussetzen würde, könnte ich nicht verhindern, dass Sie wieder nach Berlin zurückkommen. Will ich auch gar nicht.
Oh je. Wie ist das, wenn wir mal von den Wildschweinen weggehen? Sie sprachen auch von Füchsen. Da hat man ja auch Sorge, dass da Krankheiten übertragen werden. Stichwort Tollwut. Also mit welchen Sorgen, vielleicht auch wirklich ernstzunehmenden Sorgen, haben Sie zu tun?
Genau, Frau Tim, wie Sie sagen, das sind die Hauptsorgen der Menschen in dieser Stadt, die denn plötzlich einen Fuchs auf kurzer Distanz sehen. Ist denn der tollwütig? Was hat denn der? Was kann der? Glücklicherweise sind wir zumindest im Berlin-Brandenburger Raum in der komfortablen Situation, dass wir seit über 20 Jahren keine Fuchstollwut mehr gemeldet bekommen haben und in Berlin sogar seit über 25 Jahren kein Fuchsbandwurm. Insofern geht davon keine Gefahr aus. Aber die Tiere sind natürlich auffällig im Verhalten. Die kommen so extrem nah, haben gar keine Angst mehr. Und die meisten Anrufenden wollen gar nicht, dass das Tier getötet wird. Die haben einfach Angst und denken, das Tier hat sich verlaufen. Viele meinen sogar, dem Tier was zu fressen geben zu müssen. Und genau darauf hat es der Fuchs abgesehen. Der will gefüttert werden. Das ist seine Strategie.
Und dann wird das so ein richtig fetter Schoßfuchs.
Na, also fett wird er nicht, aber er wird ein Schoßfuchs. Und genau daran liegt die Gefahr, dass wenn er nämlich handzahm wird, er durchaus eben auch mal beißen kann. Es ist eben und bleibt ein Wildtier. Das kann auch mit der Ameise passieren, nur mit anderen Folgen. Und deswegen sagen wir auch, bitte nicht die Wildtiere füttern, sogar verboten, aber naja, manchmal machen es trotzdem die Leute. Und wir bringen den Leuten auch bei, wir erzählen, erklären ihnen, warum die Tiere in die Stadt kommen und dass wir sie nicht in den Wald bringen und dass es was ganz Normales ist, dass wir Wildtiere in der Stadt haben.
Also freundliche, friedliche Koexistenz, das ist sozusagen ihr Ziel. Aber es ist ja gut, wenn man vor Tollwut keine Angst mehr haben muss, aber es ist auch trotzdem so, dass Menschen berichten von Tieren, die sie gesehen haben. Also ein Fuchs mit Schaum vorm Mund, ein Wildschwein, was auch irgendwie mehr als sabberte, sah nicht so richtig gesund aus. Was erzählt uns das dann?
Also wir müssen eben auch immer natürlich ein Augenmerk darauf haben, was uns berichtet wird. Bei einem Fuchs, der Schaum vor dem Maul hat, wäre es gefährlich, hatte ich aber noch nie. Bei Wildschweinen, die Schaum vor dem Maul haben, ist es etwas ganz Natürliches. In die Zeit, wenn wir bald wieder kommen, ab November, Dezember in Deutschland geht's los, da fallen die Wildschweine in Rausche. Das ist eben die Liebeszeit und da schäumen die Keiler und das sieht komisch aus. Das sind aber nichts weiter als verliebte Jungs, die rumlaufen, sabbern und dabei Gerüche hinterlassen, auf die übrigens die Weibchen stark stehen.
Die Menschen also, nicht so.
Ich glaube, das heißt, nein, so unweit ist es nicht, denn es gibt einige Gerüche in Parfums, die den Wildschweinkeilern ähnlich sind. Insofern sind wir den Tieren vielleicht gar nicht so unweit.
Es gibt ja wirklich spannende Geschichten, das ist noch gar nicht so lange her. Da gab es im Tiergarten einen halbstarken Biber, der rotete so ein bisschen rum, sind tatsächlich ein paar Bäume gefallen, weil er sie angenagt hatte. Wenn da dann jemand daneben steht, ist das doch nicht ungefährlich. Also wenn da plötzlich der Baum fällt, also gibt es doch brenzlige Situationen,
natürlich,
die man mal so erlebt.
Es wird auch nicht gewartet, bis der Baum umfällt, sondern es wird natürlich der Baum vorher weggenommen. Das Problem, dass Tiere in der Stadt sind und vor allem Biber in der Stadt leben, ist ja nichts Besonderes mehr. Nicht nur in Berlin, sondern in Dresden, Halle, in München gibt es ähnliche Situationen. Also auch an der Isar leben inzwischen Biber. Da kann man mit umgehen. Also weit bevor die Bäume umfallen, werden sie dann eben weggesägt von den Grünflächenämtern. Übrigens häufig dann auch das Abgesägte vor Ort belassen, damit der Biber nämlich was zu fressen hat. Und es gibt durchaus ein Miteinander in der Stadt, das können wir in Berlin eben gut sehen. Im Tiergarten leben zwei Familien und ein Junggeselle, der versucht im Augenblick ein neues Revier aufzubauen und das funktioniert. Im ländlichen Raum ist es was ganz anderes, wenn die Biber in die Deiche gehen, da muss man schon aufpassen, weil es ja doch auch wichtige Funktionen hat, so ein Deich. Aber in einer Stadt selbst wie Berlin wird der Biber auch nicht anfangen, die Spree anzustauen. Laissez-faire heißt es, der kann sowohl im Charlottenburger Schlosspark leben, in einer großen Parkanlage in der Stadt oder auch im Tiergarten.
Quallen und Krebse sind relativ neu. In Berlin darf man jetzt offiziell Krebse fangen, sollen schmecken. Und die sind aber noch nicht lange da. Also das sind wirklich Migranten, die der Ökologie der Stadt gar nicht so gut tun.
Das ist eben was ganz Fatales. Im Zuge der Globalisierung und der Möglichkeit, von A nach B quer über die Welt zu fliegen und innerhalb von wenigen Stunden quer über diesen Globus neue Arten zu transportieren und der Veränderung des Klimas, gab es eben auch und gibt es eben auch Veränderungen, die bei uns stattfinden, die nicht immer so gut sind. Und der amerikanische Sumpfkrebs ist ein typischer Vertreter dieser sogenannten Neozoen, dieser neuen Arten, die sich bei uns in Deutschland ausbreiten können. Im Tiergarten leben sie vermutlich erst seit 8 Jahren, haben sich gigantisch vermehren können, nehmen den heimischen Krebsen den Lebensraum weg, fressen alles, was sie kriegen können und demzufolge mussten wir gegen diese Krebse vorgehen. Wir haben angefangen, die mit einem Fischer zu fangen und allein 2018 sind es 40.000 Sumpfkrebse gewesen, die in Berlin gefangen wurden. Und das Gleiche hat eben auch zum Beispiel Frankfurt und München in anderen Städten auch. Da sind es dann eben andere Krebsarten. Das zeigt aber, dass die Globalisierung zuschlägt und dass überall in Deutschland neue Arten auftauchen, die es vorher nie gab.
Dirk Ehlert, der Berliner Mann für die Wildtiere, besucht uns heute hier im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur. Haben Sie eigentlich ein Haustier?
Frau Tim, nein, habe ich nicht. Einmal, weil ich viel unterwegs bin, da würde mir so ein Hund zwar angenehm sein, aber der würde auch stören. Und eine Katze haben so viele Nachbarn, die brauche ich nicht auch noch im Garten.
Sie haben aber jetzt schon mit Anfang 50 eine Stiftung, die nach Ihnen benannt ist. Wie kam es dazu und wofür gibt es die?
Tatsächlich kam es dazu, weil einer meiner treuen Teilnehmerinnen, ich mache auch viele Volkshochschulkurse, Veranstaltungen, Naturveranstaltungen, die Stiftung ins Leben rufen wollte. Sie wollte quasi das Geld, was sie angespart hatte, noch zu Lebzeiten sinnvoll eingesetzt wissen. Und im Bereich im Westhavelland, das im Brandenburgischen, wo die Havel in die Elbe fließt, da gibt es eine große Fläche, wo wir Flächen kaufen, diese wieder vernässen und langfristig nachhaltig dem Naturschutz zurückführen. Das sind jetzt Flächen, die konventionell landwirtschaftlich genutzt werden. Das waren mal Überflutungsflächen und da ist mein Ziel, so viel wie möglich an Flächen zu erwerben, um die wieder dahin zurückzuführen, wo es war, nämlich Nasswiesen für Tiere und Pflanzen von großer Bedeutung.
Wiedervernässen, ein schönes Wort, das dürfte in den vergangenen beiden Jahren mit Ihren, also in diesem und im letzten Jahr besonders, sehr schwierig gewesen sein. Natürlich. Wiedervernässen.
Ja, es ist extrem schwierig. Das sieht man ja an den niedrigen Niederschlägen, die wir haben, an den immer weiter abfallenden Grundwasserständen. Und es ist wichtig, da ein Zeichen zu setzen. Es sind zwar nur einige Hektar, die wir da jedes Jahr kaufen können und erwerben und dafür langfristig nutzen, aber alleine die Umstellung der konventionellen Landwirtschaft zur nachhaltigen Landwirtschaft ist schon ein großer Schritt. Und wir werden künftig da versuchen, auch mehr Wasser halten zu können, wenn es denn regnet, das zu belassen. Das ist wichtig für die nächste Generation, denn nach uns ist nicht Schluss, hoffentlich, es geht weiter und da haben wir eine große Verantwortung.
Das heißt, Sie erleben auf kleinem Raum hier in der Stadt, aber eben auch in der Nähe der Stadt, auf diesen Flächen, die Sie dort schützen und renaturieren, da erleben Sie auch die Veränderungen, die sich im Großen vollziehen. Artenschwund, Insektensterben, klimatische Veränderungen. Wie spiegelt sich all das für Sie ganz konkret wieder?
Na, einmal ganz konkret auf diesen Flächen, wo man eben deutlich sieht, dass die Insekten abgenommen haben, die Zahl der Insekten, aber eben auch andererseits bei den Flächen, die wieder renaturiert wurden, tatsächlich wieder eine Rückkehr der Arten, zum Beispiel auf den Flächen, die ich da halte, wieder Wiesenbrüter, also Wartvögel, die es da 30 Jahre nicht gab, kommen vereinzelt eben auch wieder, der erste gute Schritt in die richtige Richtung, aber Sie haben ganz recht, der Artenschwund insgesamt macht mir große Sorgen, was die Insekten betrifft und auch alle anderen Arten.
Dass da eine ganz verhängnisvolle Entwicklung im Gange ist, das ist ja inzwischen auch unbestritten. Aber andererseits, ich meine, eingeschleppte Tiere, Veränderungen, auch Aussterben von Tieren, das gab es ja schon immer. Die Schwäne kommen eigentlich aus Asien und jeder hält sie für einen deutschen Vogel. Und für den hohen Wildschweinbestand in Berlin ist doch die sukzessive Rückkehr des Wolfes aus Brandenburg oder aus Polenhaus Richtung Brandenburg vielleicht gar nicht so schlecht.
Sie haben völlig recht, Frau Timm. Es gibt eben Veränderungen, die fanden schon immer statt in einem anderen Zeitraum. Wo wir früher 700.000 Jahre gebraucht haben, schaffen wir jetzt in 12 Jahren. Diese extreme Schnelligkeit ist es eben, was Schwierigkeiten macht. Wir Menschen scheinen uns da ja eher anpassen zu können, aber eben sind wir nicht allein auf dieser Welt. Und wir brauchen die Natur. Ohne die Tiere könnten wir nicht eine Minute leben, weil wir nicht atmen könnten. Wir brauchen also alles in der Summe. Und unsere Art und Weise, wie ausschließlich wie wir diese Erde sehen, die macht mir Sorgen und da müssen wir schleunigst umdenken.
Ja, zugleich bleibt es ja eine konfliktbeladene Beziehung. Also vom Insektensterben hat, glaube ich, inzwischen wirklich jeder gehört und alle denken, ja, wichtig für die Vögel, wichtig für die Natur, aber kein Mensch will Wespen. Und Mücken auch nicht in der Nacht. Also es fängt doch immer dann an, schwierig zu werden, wenn es um einen selber geht.
Ganz genau. Sie sagen es, Sie reden mir aus der Seele. Genau das ist das Thema, dass man zwar Insekten mag, aber bitte nicht die Wespe. Man muss aber den Leuten andererseits sagen, dass Wespen zum Beispiel ganz viel Mücken fressen und dass Hornissen wiederum ganz viel Wespen fressen. Wenn man es den Leuten erklärt, fangen die Leute nicht gleich an, die Wespen zu lieben, aber man hat vielleicht mehr Verständnis für diese Art.
Aber das beruhigt natürlich kolossal, wenn Sie sagen, gegen die Mücken hilft ein schönes Hornissennest. Also
absolut. Und es gibt sogar in Berlin paradoxerweise inzwischen eine Warteliste von Personen, die umgesetzte Hornissennester, die stehen unter strengem Schutz, bei sich aufnehmen wollen. Da gibt es eine Warteliste für, weil wir ja immer wieder auch an bestimmten Stellen die Nester entfernen müssen, auf Kindertagesstätten, Plätzen zum Beispiel. Und das ist schon der Weg in die richtige Richtung.
Eine Warteliste?
Ja.
Das hätte ich nicht gedacht. Wie ist denn das, wenn man ein wenig was tun will in seinem Rahmen, ohne dass man nun gleich ein Hornissennest auf dem Balkon implantiert?
Ja, das Schöne ist, Frau Timm, man muss so herrlich wenig dafür tun, um mehr zu erreichen. Das fängt an auf dem Balkon, indem man einfach nicht mehr Geranien pflanzt, sondern einfach vielleicht mal eine Blumenzwiebelwiese oder Blumenzwiebeln oder aber irgendwelche Stauden pflanzt, die mehrjährig sind. Oder wenn man schöne Pflanzen hat, die im Herbst einfach mal drin lässt und die Stauden absterben lässt und dann Insekten in diesen Staudenstängeln ihre Larven hinterlegen lässt. Das geht weiter mit dem Kleingärtner, der dann vielleicht im Herbst nicht mehr alles von den Strauchflächen putzt und dann das Laub vielleicht auf dem Grundstück lässt oder auch die Scheiben nicht mehr so oft reinigen. Klingt jetzt wichtig und ist auch wichtig, denn wenn die Scheiben vielleicht ein bisschen schmutzig sind, dann hilft es etwa 25.000 Vögeln jeden Tag, die in Deutschland nämlich an die Scheiben knallen, weil sie die nicht sehen. Und schmutzige Scheiben nehmen die Vögel durchaus wahr. Ist doch ein Argument mehr, weniger zu putzen und mehr Tiere zu retten.
Also wir sollen alle ein wenig schluffiger werden. Herr Ehlert, wie sieht denn Ihr eigener Garten aus?
Verwildert und mit sehr wenig Struktur bzw. sehr viel Büschen und auch Bäume sind dabei natürlich. Wässern kann ich den Garten kaum, will ich auch nicht. Das soll sich selbst überlassen bleiben. Dennoch wäre ich natürlich und sorge ich dafür, dass auf den Rasenflächen gemäht wird. Aber natürlich mit großen Kompostanlagen und vor allem, es bleibt alles, was da anfällt auf dem Grundstück, kommt nicht zum Nachbarn, nicht auf die Straße und wird nicht weggeschmissen. Das brauche ich alles für die Tiere, die Pflanzen und für mich.
Ja, aber die Nachbarn schimpfen die nicht, wenn da nun dauernd diese ganzen Löwenzahnschirmchen rübersegeln und die Wildwiese des Herrn Ehlert sich unfreiwillig auf den Garten, auf den Rasen des Nachbarn setzt?
Inzwischen nicht mehr. Die Nachbarn wissen, dass man Löwenzahn essen kann, dass man Giersch essen kann, dass es was Wertvolles ist, plötzlich auch Schmetterlinge irgendwo zu haben und auch ein Grundstück weiter, wo plötzlich der Nachbar Opa geworden ist und die Kinder gerne Raupen und Schmetterlinge sehen wollen, die plötzlich auch merken, Mensch, Staudenflure mit Brennnesseln sind gar nicht so schlimm, sind abenteuerlich und bringen Schmetterlinge.
Welcher Vogel wären Sie gern?
Ja, ich wäre gern der Mauersegler. Den Warum? Kennen, glaube ich, alle. Es ist ein schöner Vogel, der in allen Städten lebt, jetzt leider schon weggeflogen ist, mit diesen Sri-Sri-Rufen in München, Frankfurt, Hamburg und Berlin überall zu Hause ist und der ein gigantisches Leben führt. Der ist immer in der Luft, das heißt wirklich immer, der kann bis zu 3 Jahre ununterbrochen fliegen, der kann die links und rechts die Hirnhälften abschalten, schläft nur 3 Sekunden, verpaart sich in der Luft, fliegt etwa 250.000 Kilometer im Jahr, lebt in großen Gruppen, aber einzeln ist das nicht ein tolles Leben.
Der Traum von Dirk Ehlert. Vielen Dank, dass Sie mit Mauerseglerträumen hier bei uns im Studio gelandet sind. Alles Gute für Sie und vielen Dank für den Besuch hier im Studio.
Ich danke Ihnen, Frau Timm.